Die blöden Maulwurfsaugen sehen zunächst nichts als immer das Gleiche und erst nachher entwickelt sich abhängig von Begierdepotenzial, nicht? Also vom Erregungs-, vom Lust- und Unlustpotenzial der entsprechenden Tierart, regen sich Differenzierungen, also ergeben sich Differenzierungen. Ich leiste es mir jetzt noch wieder dasselbe zu machen, was ich gestern auch schon getan habe, weil ich liebe dieses Bild irgendwie. Das hier, also wenn wir schon bei Affen und bei dieser Art von Vorstellung sind, dann, und ich verweise sozusagen noch zurück, damit habe ich die Vorlesung begonnen, wenn wir mit den blöden Maulwurfsaugen an die Sache herangehen, dann sehen wir, dass es sich da um zwei Männer handelt, sagen wir es mal so, nicht? Der eine schaut uns an, der andere kehrt uns den Rücken und wir sehen, wenn wir sozusagen, wir sehen immer wieder dasselbe. Wir sehen ein Pult, wir sehen ein Mikro, wir sehen zwei Männer, wir sehen ein geschwungenes Pult noch dazu. Erst wenn, um das Ding aufzugreifen, erst wenn sich unsere Bedürfnisse differenzieren, erst wenn wir gewisse, ein Misstrauen, in dem Fall, das ist natürlich relativ high level, ein entsprechendes Misstrauen haben und uns das, sagen wir es mal locker gesagt, langweilig ist, wenn wir mehr haben wollen aus dem, fällt uns plötzlich dieses Ding hier auf, ne? Fällt uns auf, dass da diese Falte ist. Warum fällt uns diese Falte auf? Das ist der Punkt, den der Nietzsche hier macht. Einerseits mit den Maulwurfsaugen sehen wir das halt alles. Nur wir sind quasi fixiert, hardwired da drauf. Wo kommt es her, dass wir plötzlich eine Unterscheidung machen, wie das ist doch nicht ein normaler Rücken, da ist doch noch was dran. Nicht? Und dieses Bedürfnis, sowas zu sehen, die Aufmerksamkeit hängt an der Stelle klarerweise daran, dass jemand uns darauf aufmerksam gemacht hat, Bush is wired, nämlich das ist ein Mikro, das er da hinten trägt, wo er möglicherweise in der Fernsehdiskussion mit dem Kerry, das ist der Zusammenhang, von ferne Einflüsterungen gekriegt hat, was er sagen soll, sozusagen ein Hilfsinstrument. Und der Punkt ist eben der, Auseinandersetzung zwischen Hegel und Nietzsche könnte man hier so fokussieren, dass man sagt, in einer Weise sind beide mit demselben Thema beschäftigt, das wird uns jetzt auch in weiterer Folge auch beschäftigen, nämlich mit dem Thema, wie komme ich von den Maulwurfsaugen zur politisch kritischen Betrachtungsweise von dem hier, nicht? Da ist doch ein Switch drinnen. Und wir werden sehen, dass dieser Switch Switch ist, mit dem der Heidegger noch sehr, sehr viel tun wird. Und dieser Switch könnte jetzt, also um jetzt bei Hegel und Nietzsche zu bleiben, der Switch beim eher in einer hegelianischen Weise ausgedrückt, ist der Switch von wir nehmen das hier als einfach ein Objekt und vertrauen auf das Objekt und haben in einem zweiten Gang, in einem zweiten Durchgang kritisieren, sozusagen distanzieren und kritisieren wir unsere Vertrauensseligkeit, indem wir draufkommen, zum Beispiel, wir können uns das nicht alles erklären, wenn jemand herkommt und sagt, und jetzt erklär mir doch, was ist das für ein Bild? Das Bild ist das Bild von Bush in einer Fernsehdiskussion. Na, und was heißt dann das? Fragt jemand, nicht? Und die Geschichte des erscheinenden Bewusstseins nach Hegel schaut so aus, dass es eine Bewegung in der Beschäftigung mit dieser Art von Bildern gibt, die Betrachterinnen dieses Bildes davon überzeugt, dass sie noch nicht alles verstanden haben, wenn sie einfach gesagt haben, das ist ein Mann in der Rückenansicht. Und wenn man drauf kommt, da ist mehr dahinter, dann wird das kritisiert, distanziert, aufgehoben, was sie am Anfang geglaubt haben. Das ist mehr als ein Mann in einer Rückenansicht. Und dieses Mehr des Manns in der Rückenansicht kommt aus einem, in diesem Fall eben handfesten, kritischen Impuls. Die Nietzsche-Version der Geschichte ist, zu sagen, Menschen sind schon ganz schön raffinierte Lebewesen, sind Lebewesen, die solche Bilder nicht nur einfach rezipieren auf Konstanten hin, sondern die da auch Differenzierungen dazu anbringen. Und aufgrund der Differenzierungsmöglichkeit, und eine der Differenzierungsmöglichkeiten ist eben politische Bedürfnisse, politische Überzeugungen diesbezüglich. Aufgrund dieser Differenzierungsmöglichkeiten erscheint darin mehr Inhalt. Also wenn ich jetzt dabei bin, weise ich Sie gleich darauf hin, dass diese beiden unterschiedlichen Stories natürlich sehr verschiedene Konsequenzen haben im Hinblick darauf, dass man die Frage beantworten sollte, wie stehen denn diese beiden Zustände, der naive Zustand und der raffiniertere Zustand, wie stehen denn die zueinander? Weil die erste Antwort, die hegelianische Antwort, ist tendenziell eher die stehen so zueinander, dass man geordnet mit einer Methode, in einem dialektischen Verfahren vom einen Zustand zum anderen Zustand kommen kann und dass man dabei die Betroffenen mitnimmt. Dass man, also hegelianisch gesprochen, Leute aufklären kann darüber, dass hier mehr zu sehen ist und was da drin mehr zu sehen ist und dass, wenn sie darüber aufgeklärt sind, dann hat man sie mitgenommen in eine reichhaltigere Betrachtung der Situation und das Ideal der fortschreitenden Wahrheit im Aufklärungsprozess besteht darin, dass man diese Art von Anreicherung, von reichhaltigerer Betrachtung tatsächlich systematisch durchführen kann, während die Nietzsche-Antwort in diesem Zusammenhang darin besteht, zu sagen, das sind Differenzierungen und diese Differenzierungen sind nicht in einem didaktisch-dynamischen, systematischen Prozess auseinander zu entwickeln, in einer so aufsteigenden Reihe für alle Leute, sondern das sind Raffinessen. Für Nietzsche kommt dann sowas wie das Aristokratische an der Stelle rein. Es gibt einfach Leute, die sehen das und die können damit was machen qualifizieren sie sich selber als die Gurus zum Beispiel. Also für Nietzsche wäre es eher die Position eines politischen Gurus, sich solche Fotos anzuschauen und zu sagen, na, siehst du nicht, was da ist. Also der Michael Moore Fahrenheit würde an der Stelle sozusagen die klare Guru-Position haben. Das ist eine sehr nietzscheanische Position. Übrigens, wenn Sie das gesehen haben, den Anfang, das ist dasselbe Thema, nicht? Den Anfang von Fahrenheit 9/11, wo er die Serie der dominierenden US-Politiker in der Vorbereitungsphase zu Fernsehauftritten zeigt, mit der Absicht, die Sensibilität der Leute anzusprechen, dass sie draufkommen, dass sie sozusagen Entlarvungsmoment zu machen. Das wäre, ist ein klarer Fall von Machtstrategie an der Stelle, aber das lasse ich mal hier.
Korrespondiert das Ganze eigentlich, und hat Nietzsche das schon gewusst, diese Theorie der selektiven Wahrnehmung, weil das scheint ja auch hier ein bisschen mitzuspielen in dem Ganzen, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, sozusagen sieht man das, oder die gerade Väter werden, sehen also lauter schwangere Frauen und so eher.
Ja.
Wobei das statistisch gesehen ja nicht ist. Spielt das da bei Nietzsche mit hinein? Hat er da schon Ahnungen?
Naja, die Selekt, das ist ja. Das, eigentlich ist das eher, ich würde ihn eher als den Vorbereiter nehmen. Das ist ja genau, also was da steht, ist eigentlich genau eine Vorform der Theorie der selektiven Wahrnehmung. Nicht? Zuerst einmal blöde Maulwurfsaugen, allmählich verschiedene Substanzen unterschieden, aber jede mit einem Attribut, das heißt einer einzigen Person, das ist es noch nicht, aber hier unten steht es, gehen wir mal weiter. Die erste Stufe des Logischen ist das Urteil, dessen Wesen besteht nach der Feststellung der besten Logiker im Glauben. Allem Glauben zugrunde liegt die Empfindung des Angenehmen oder Schmerzhaften in Bezug auf das empfindende Subjekt. Das heißt, was er hier tut, ist tatsächlich zu sagen, es gibt eine Affektion des empfindenden Subjektes vom Ding her. Und je nachdem, wie der Wahrnehmungsapparat, dieser Empfindungsapparat im empfindenden Subjekt aussieht, was daran affiziert wird, danach bemisst sich der Glauben und das Urteil. Das ist zwar jetzt formuliert von der Seite des Objekts her, aber man kann es natürlich auch von der Seite des Subjekts her formulieren. Und dann heißt es, je nach der Konstitution meines Wahrnehmungsapparates bringe ich Kapazitäten mit, gereizt zu werden. Und diese Kapazitäten, gereizt zu werden, werden angesprochen aus der Umgebung. Das ist dann dasjenige, was in meine Wahrnehmung eingeht. Und nicht nur in meine Wahrnehmung, sondern des Weiteren, selektive Wahrnehmung ist ja da noch eine vorläufige Position. Selektive Wahrnehmung, könnte man noch sagen, ist durchaus auch vertretbar im Rahmen einer allgemein auf Wahrheit ausgerichteten Betrachtungsweise. Man könnte sagen, ich untersuche diese Tierart und ich stelle fest, diese Tierart ist so beschaffen, dass bestimmte Sachen ihr ganz besonders leicht in den Sinn kommen, sozusagen in ihren Sinnesapparat kommen. Aber meine Untersuchung geht auch noch weiter. Meine Untersuchung kann auch betreffen, das, was ausgeschlossen ist, das, wofür es nicht selegiert ist. Und das heißt, ich kann auch drauf kommen, dass meine selektive Wahrnehmung, wie zum Beispiel bei Sinnestäuschungen, nicht, nur ein Teil von dem ist. Ich kann das Spektrum erweitern. Und dann wäre es so, dass das Urteil genau eine Überhöhung, eine Überwindung der selektiven Wahrnehmung ist, dass man sowas sagen könnte wie, ich nehme das zwar wahr, ich nehme zwar das wahr, aber das behaupte ich nicht gleichzeitig, ich reserviere mir dann noch ein Prüfungsverfahren, indem ich sage, ich weiß, wenn ich dorthin komme, tendiere ich dazu, immer das zu sehen. Und weil ich das weiß, baue ich das in mein Verhalten ein und steuere dagegen und sozusagen verwende gewisse Tricks und so, nicht das zu sehen, was ich mit Vorliebe immer sehe. Und erst wenn ich dieses Prüfungsverfahren mit drinnen habe, komme ich zu einer Behauptung. Also wenn du so erregt bist, dann kannst du nichts behaupten, weil das ist... weil das ist sicherlich unsachlich. Zähl bis 10, reg dich ab und dann versuch's noch einmal. Das sind die klassischen Strategien, mit dieser selektiven Wahrnehmung umzugehen in einem objektivistischeren Zusammenhang. Und das ist etwas, was der Nietzsche hier allerdings genau nicht vorsieht, indem er nämlich den Schritt gleich macht, sozusagen zu einer Engführung zwischen Glauben und Urteil. Urteil ist für ihn quasi Befindlichkeits- und glaubensinduziertes behaupten. Das ist der Punkt, also da geht es dann eben weiter. Unser organische Wesen interessiert ursprünglich nichts an jedem Ding als sein Verhältnis zu uns in Bezug auf Lust und Schmerz. Also das ist interessant übrigens, diese Behauptung des Ursprünglichen. Also das ist etwas, was, wenn man über Nietzsche spricht, ich werde das nicht sehr stark machen, aber wenn man sich länger mit Nietzsche beschäftigt, muss man eine Theorie darüber haben, was der Status von solchen Aussagen ist. Ne? Also man könnte ja sagen, nichts ist kühner und größere Zumutung, als uns zu sagen, uns interessiert ursprünglich nichts außer Lust und Schmerz. Ja? Einerseits hat es eine starke Sprengkraft, nicht? Gerade im kritischen Verhältnis zu Hegel. Hegel sagt uns, wir sind auf dem Weg zum Absoluten und das wird uns am Ende den Schlüssel zur Erkenntnis der Welt bringen, nicht? Durch einen ganzen Prozess. Und der Nietzsche sagt, na, keineswegs, nicht? Der sagt das auch gleich wieder. Es gibt keinen Geist, keine Vernunft, kein Denken, kein Bewusstsein, keine Seele, keine Wahrheit, sind alles Fiktion, alles unbrauchbar. Jemand, der gestöhnt hat unter dem Versuch, das Absolute bei Hegel zu verstehen, wird sehr erleichtert sein. Ja? Und wird sagen, mein Gott, hätte ich das nicht früher gewusst. Da hätte ich mir doch wirklich ein Jahr lang Studium erspart, wenn ich gleich gewusst hätte, dass das eh alles nicht gibt. Und warum soll ich das dem Herrn Nietzsche glauben, der mir gleichzeitig sagt, dass das ein Ergebnis seiner Bedürfnissituation ist, der also hier Sätze hinschreibt, die auf der einen Seite mit einem Aufwischen also ganze Bibliotheken sozusagen ungültig machen, und auf der anderen Seite mir gleichzeitig sagt, diese Art von Gestus ist nichts anderes als ein Ausdruck eines Privatbedürfnisses, ne? Eines Willens zur Macht. Also das ist die Frage, die sich an dieser Stelle ja doch deutlich ausdrückt, auf die ich kurz mal ansprechen möchte. Es ist nicht so, dass Nietzsche nicht sich damit beschäftigt hätte. Es ist nicht so, dass man da nicht interessante Fragen drinnen hätte, um es also auf eine moderne Art und Weise zu bringen, auch in der Vorschau auf die Wahrheitsdebatte in der Postmoderne. Nicht? Man könnte das, was da passiert, was ich da jetzt angesprochen habe, könnte man so formulieren, wie es Richard Rorty formuliert, ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr um eine Auseinandersetzung, um eine Sache, sondern um Propagandamaßnahmen für eine Weltsicht. An bestimmten Stellen geht es nur darum, möglichst viele Argumente dafür zu sammeln, dass man die Welt so sehen kann oder so sehen sollte, wie die Position 1 es vorschlägt. Und es geht darum, die anderen möglichst schlecht ausschauen zu lassen. Und darin ist Nietzsche sicher ein Meister, die anderen schlecht ausschauen zu lassen. Und das ist nicht mehr die Wahrheitsfrage, würde der Rorty auch sagen, sondern das ist eine Frage von, wenn man es eben tongue-in-cheek sagt, von Propaganda, wenn man es geladener sagt, nietzscheanisch sagt, von Machtausübung. Welche Position versteht es, ihre Sicht der Welt wichtiger zu machen und vordringlich sein zu lassen im Vergleich zu anderen Positionen. Was setzt sich durch? Und das wiederum hängt natürlich an der Frage, das natürlich auch an dieser Stelle dann unvermeidbar zu fragen, okay, und welche Kriterien der Durchsetzung hast du dann? wie lang soll das sein, die Phase, in der das zum Beispiel beurteilt wird, auch das ist natürlich wiederum umstritten.
Der Rorty ist ein bisschen vorsichtiger, also ist nicht so radikal wie der Nietzsche, oder? Also wenn er spricht, dass erstmals die Sichtweisen, die nicht miteinander kompatibel sind und so, aber eigentlich das Gleiche beschreiben möchten. Das wären die Feldsichten. Also das mit dem schlecht ausschauen lassen, das glaube ich, ist, geht nicht, weil die also ich muss ja hier sagen, auch Sprachbilder, die sind nicht kompatibel miteinander.
Also ich würde mal sagen, das hängt da sehr davon ab, ob man auf die Sache mit Fairness oder ohne Fairness schaut. Ja? Weil wenn man auf die Sache mit Fairness schaut, dann muss man das sagen, was du sagst. Sachen, die nicht miteinander kompatibel sind, eignen sich darum auch nicht, dass die eine die andere schlecht ausschauen lässt, weil der Versuch, die andere schlecht ausschauen zu lassen, bedeutet gerade ein Kontinuum zu machen und in einen Streit zu geraten. Nicht? Warum will ich den anderen schlecht ausschauen lassen? Ich meine, es sei denn, ich will ihn oder sie vernichten. Ja? Aber auch wenn ich sie vernichte, lasse ich mich auf etwas ein. Also schlecht ausschauen lassen heißt eigentlich immer, vor dem Hintergrund einer gemeinschaftlichen Betrachtung, in der es einen Wertmaßstab gibt, und ich möchte gern oben sein und das andere soll weiter unten sein. Wenn ich eine Position der Inkompatibilität habe, dann fällt auch das Schlechtausschauen weg, weil nämlich es keinen Sinn macht, hier zu bewerten. Also ein klassischer Fall ist, du kannst doch sozusagen nicht mit einem Kind 100 Meter um die Wette laufen, ja? Also wenn es darum geht, wie schnell laufst du 100 Meter und du bist, sagen wir mal, ein 25-jähriger Mann, dann kann es doch nicht deine Absicht sein, das Kind, das gerade gehen gelernt hat, sagen wir das zweieinhalbjährige Kind, schlecht ausschauen zu lassen, weil das so langsam ist beim 100-Meter-Lauf. Ja? Das geht nicht, das ist einfach völlig lächerlich. Ja? Und so ähnlich könnte, und das ist die faire Art und Weise, so ähnlich könnte man sagen, wenn das wirklich inkompatibel ist, dann ist es auch kein Konflikt. Und dann ist es auch nicht ein Thema der Machtauseinandersetzung und der Wahl. Dann ist es vielleicht ein Thema der Machtauseinandersetzung, aber nicht ein Thema der Wahrheit. Ich kann natürlich ein kleines Kind schlagen, ja? Weil ich mich gut fühle dabei oder sonst was. Ja? Aber das ist nichts, was beiträgt, was zu einem Erkenntnisprozess beiträgt. Das ist nicht der Einsatz von pädagogischen Zwangsmaßnahmen. Also gut, das ist das eine. Die zweite Sache aber, das möchte ich jetzt auch dazu sagen, wenn das stimmt, und das ist ein Thema, diese Inkompatibilität ist ein Thema, auf die ich mich auch zubewegen werde, und das hat der Rorty genau von Davidson und genau von diesem On the Very Ideas of a Conceptual Scheme. Wenn das wirklich stimmt, dass wir es hier mit Inkompatibilitäten zu tun haben, dann kann ich sozusagen die Wahrheitsfrage nicht mehr unter relativistischer Perspektive entwickeln, weil es mir nämlich auseinanderfällt, wenn ich nichts vergleichen kann miteinander, habe ich nichts, wogegen ich meine Wahrheit gut darstellen lassen, sozusagen gut aussehen lassen könnte. Und was mir dann bleibt, ist nur einfach, ich kann das, was ich erkenne, möglichst deutlich sagen. Ich kann versuchen, das, was ich von der Welt, von einem Gegenstand behaupten kann, mit einem Maximum an Konsistenz und an Argumenten zu formulieren. Und dann kann ich schauen, wie stehen dazu die anderen? Und in dem Moment, in dem die anderen in einem Verhältnis stehen der Vergleichbarkeit, also nicht der Inkommensurabilität, sondern indem andere in einem Verhältnis der Vergleichbarkeit akzeptiert werden, also sagen wir mal die 25-Jährigen und die 28-Jährigen, ich meine die Getobten und die Nichtgetobten, ne? wäre ein schönes Beispiel. Nicht? Sind die Getobten und die Nichtgetobten, sind die im selben Raum oder fällt das auseinander? Aber in dem Moment, in dem sie in demselben Raum drinnen sind, dann habe ich keine Inkompatibilität mehr, sondern dann habe ich die Möglichkeit von Vergleichsverfahren. Und Vergleichsverfahren zwischen den unterschiedlichen Positionen, um zu einer Lösung zu kommen. Im Prinzip zumindest. Wenn ich ausscheide, die Geschichte der Inkompatibilitäten, dann bin ich in einem Raum der Kompatibilitäten. Und wenn dann noch Wahrheit einen Sinn hat, das ist zumindest die Davidsonsche Position, wenn dann Wahrheit einen Sinn hat, dann hat es einen Sinn im Ausgleich, im Vergleich der vorliegenden Argumente und nicht im Hinblick auf irgendein an sich und nicht im Hinblick darauf, dass das eh nicht geht, sondern im Sinn der Verhandlungen eines solchen differenzierten Behauptungssystems. Also das auch nur als Vorgriff jetzt. Gut, wir, ja? Eins, zwei, ja?
Wenn man den späten Nietzsche liest, ja, das sieht man auch in dem Absatz, der beginnt, Sinn der Erkenntnis, ja, hat man ja oft den Eindruck, als ob das so eine Vorstufe ist zu einer evolutionären Erkenntnistheorie.
Also hier der Sinn der Erkenntnis, ja. Ja, na, ganz recht, ja. Ja. Das ist zweifellos so. Das würde als nächste Frage implizieren, wie schaut es aus mit evolutionärer Erkenntnistheorie? Nicht? Das ist tatsächlich sozusagen einfach ein Thema zu viel jetzt. Für mich im Prinzip würde ich darauf hinweisen, dass der Mensch als eine Tierart sicherlich betrachtet werden muss. Dass zweitens aber die polemische Betrachtung, der Mensch ist nichts anderes als ein Tier, historisch verstanden werden kann, nur im Zusammenhang damit, dass hunderte, tausende Jahre gesagt worden ist, der Mensch ist ganz was anderes als ein Tier. Ja? Der Mensch ist ein Kind Gottes. In dem Maße, in dem der Mensch ein Kind Gottes ist und sich radikal von allen Tieren unterscheidet, stellt sich tatsächlich jetzt die Frage, und wo liegt das drinnen, das Kind Gottes sein? Wie ist das mit der Seele, die wir haben? Wie ist unsere Einsicht, unsere Partizipation an der göttlichen Wahrheit? Alle diese Stories, dass wir nicht nur ein Tier, sondern auch ganz was anderes als ein Tier sind, steht im Hintergrund sozusagen massiven Betonung dessen, dass wir ein Tier sind und das war's dann. Ja? Wenn wir uns die Polemik gegen den religiösen Herkunftszusammenhang ersparen, weil uns die Polemik eigentlich auch nicht mehr so besonders interessiert, weil wir eh nicht mehr, also weil die Leute, das stimmt ja nicht, das stimmt ja nebenbei bemerkt nicht, ne? Das macht das Ganze komplizierter. Aber in gewissen Gesprächskreisen gibt es niemanden mehr, der die Position vertreten würde, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Und was mache ich dann mit meinem rabiaten mit meiner rabiaten Leugnung davon, dass wir keine Kinder Gottes sind? Das hat dann etwas von mit der vollen Wucht durch die offene Türe durchzugehen. Und wenn das der Fall ist, und das in einer gewissen Weise ist das der Punkt, wo ich das Problem sehe, wenn das der Fall ist, dann muss man sich nämlich neuerdings fragen, das ist zum Beispiel etwas, was der Robert Brandom gemacht hat, okay, wir gehen aus davon, dass wir Tiere sind, und dann haben wir aber trotzdem noch Interesse zu fragen, worin unterscheiden sich die Stechmücken und die Klapperschlangen und wie unterscheiden sich die Falter und die Wale und wie unterscheiden sich die Homines von den Schimpansen. Ja? Da gibt es ja was. Da gibt es ja was, wie sich das unterscheidet. Da kann ich nicht wirklich was Schlimmes daran finden. Evolutionstheoretisch sehr wohl, aber dann in der Evolutionstheorie zu fragen, okay, welche Kapazitäten haben wir da dazu gemacht? Es ist doch kein Zweifel darüber, dass die Evolutionstheorie interessante Aussagen darüber macht, warum es keine Dinosaurier mehr gibt. Ja? Die haben es aus irgendeinem Grund nicht mehr geschafft, die Dinosaurier haben es nicht geschafft, aber die Moose gibt es noch immer. Ja? Na, aufgrund von irgendwelchen Qualitäten. Nicht? Na, genauso evolutionstheoretisch kann man die Frage stellen, wieso haben es die Menschen nicht nur geschafft, sondern wieso sind die Menschen so weit, dass sie die ganze Evolution, wenn es darauf ankommt, auch noch in die Luft sprengen. Ja? Das ist etwas, was die anderen Tiere bisher noch nicht geschafft haben. Ist doch eine Überlegung wert. Ja? Also das ist der Rahmen, den ich... Und der Grund natürlich, nicht? Der Grund dafür, dass sie das geschafft haben, so überraschend und... Ja, oder auch wiederum nicht überraschend, es ist natürlich, dass die sowas wie Urteilsvermögen haben, das sich unterscheidet vom Anführungszeichen Urteilsvermögen von Rhesusaffen. Ne? Ich wollte nur andeuten, in die Richtung. Okay.
Mich interessiert der Nietzsche-Satz, dass uns alles nur in Bezug auf Lust und Schmerz bei der Erkenntnis interessiert. Dass Nietzsche hier einerseits als im philosophischen Kontext als Philosoph auftritt, aber offenbar sind die Worte Lust und Schmerz in einem ganz allgemeinen Sinn auf jeden Fall nicht philosophisch gebraucht. Sonst könnte ich ja sofort differenzieren und sagen, was ist mit der Lust an der Erkenntnis oder mit dem Schmerz am Nichtverstehen.
Genau.
Dann hätte ich in Lust und Schmerz die ganze Palette der Wirklichkeit wieder drinnen.
Richtig.
Und so gesehen wäre es eigentlich kein scharfer Begriff, sondern... Nur eine Art Polemik,
ja.
Er meint ja offenbar eine ganz bestimmte, fast körperliche Lust und einen körperlichen Schmerz und nicht...
An dieser Stelle, er würde nicht an dieser Stelle...
Dazu sagen, also ich meine, Nietzsche kann man ja schon in einer philosophischen Tradition auch heranziehen, indem man einfach sagt, also das, was gegen den Platonismus und Aristotelismus teilweise vorgeht, so wie Heraklit... Epikur und so weiter, wenn man solche Konzepte sich vorstellt, dann kommt es sehr gut dadurch zu.
Ja.
Er hat ja auch viele Arbeiten.
Ja.
Er ist ja aufgekommen, indem er Diogenes Laertius Arbeiten geschrieben hat. Da hat er den Doktortitel ohne Doktorarbeit gekriegt.
Ja. Nein, es ist dann die Entscheidung, will ich genau sein oder will ich möglichst viele erreichen?
Also, man muss dazu sagen, durch seine, also auf weite Strecken auch aphoristische Schreibweise, geht dann auch leicht verloren, dass er Lust durchaus auch in dem anderen Sinn verwendet. Also er kennt auch die Lust der Erkenntnis, die kommt hier nicht vor. Das ist das, was ich kurz angedeutet habe mit dem aristokratischen Moment. Es gibt eine, also es gibt bei ihm durchaus das Wissen, dass es Leute gibt, die aus Lust von Erkenntnis, also aus Lust für Erkenntnis, ihr Leben entwickeln. Diese Lust der Erkenntnis ist allerdings, das enthält auch ein anti-hegelianisches Moment, nämlich das kehrt sich gegen das Prinzip der Kritik. Also der Zusammenhang ist der, es gibt hier diese Basislust an der ursprünglichen Art, dann sagt er, das ist das, was da weiter unten kommt, ich weise nur darauf hin, die Sachen mit der Vernunft, ja. Nach der Basislust, also eine anspruchsvollere, Überwindung der Basislust ist die Vernunft. In der Vernunft wirkt die kritische Distanznahme und das sich aus sich selber herausstellen, die Negation im Prinzip. Also Vernunft ist gekennzeichnet dadurch, dass die Lust negiert wird und eingetauscht wird gegen Argumentation. So wie ich es vorher gesagt habe, während du dich aufregst, es ist sozusagen zwar lustvoll, dass du dich aufregst und dass du dich in einen Wirbel hineinredest, aber das ist nicht vernünftig. Vernünftig heißt, auch eine Negation gegen das zu kehren, was du selber gemacht hast und aus diesem Ding zu sprechen. Das gibt eine innere Distanznahme Und diese innere Distanznahme wird beim Hegel eben als systematische, sogar als der systematische Motor der Entwicklung der Vernunft genommen. Und was der Nietzsche an der Stelle sagt, dieser Negativmotor, der verleugnet das Lustprinzip, und das Lustprinzip kommt nicht nur am Anfang vor, sondern das Lustprinzip kommt auch jenseits dieser negativen Momente vor, als zum Beispiel die intellektuelle Lust, die Raffinesse, das Aristokratische, das aristokratische Moment, das einen Genuss aus dem Erkenntnisprozess sieht, genauso wie Sie es gesagt haben, mit dem weiteren gesellschaftsphilosophischen Kontext allerdings, dass jetzt dieses Aristokratische gefährdet ist durch die Sozialdemokratie. Durch den letzten Menschen, durch die Vermassung, durch einen sozusagen regulierten Vernunftbegriff, der ein Standardwohlbefinden für die große Masse produziert, und die ganze Richtung nach Übermensch und Zarathustra geht in die Hinsicht, dass es genau eine Lust von Erkenntnis ist. Also der Zarathustra beginnt damit, dass er 10 Jahre, nicht 3 Jahre, 3 Jahre ist die Christuszeit, die 3 Jahre ist die Christuszeit, und der Zarathustra, der macht das gleich mal noch mehr, der macht das 10 Jahre, ja, und nach 10 Jahren hat er kein Negativerlebnis, sondern nach 10 Jahren ist es so, da ist ihm nun wirklich zu viel und er muss überfließen. Ja. Das ist das Motiv. Weil er so voll von sich selber ist, muss er überfließen, und dieses Überfließen heißt untergehen. Ja. Und untergehen heißt zu den Menschen wieder zurückgehen. Also das ist genau ein Genussmotiv. Ich muss euch meinen Reichtum sagen. Also, das nur in diese Sache. Das Letzte, womit ich heute sozusagen zu Ende kommen will, das noch jetzt einmal zu diesem Schema, was hier steht, habe ich Ihnen schon gesagt, ein Schema, welches wir nicht abwerfen können, ist kein Schema im gewöhnlichen Sinn. Wenn es keinen Kuchenteig gibt, dann gibt es keine Kuchenform. Oder das ist sozusagen thetisch gesprochen, wenn ich keinen Begriff, das ist dasselbe, womit ich begonnen habe mit dem Auge, nicht? Wenn ich keinen Begriff von Kuchen habe, dann kann ich, was immer diese Metallkonstruktionen sind, nicht als Kuchenform beschreiben. Das ist ausgeschlossen. Anders gesprochen jetzt, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Blickwinkel zu verändern, fällt das Gesehene mit dem möglicherweise Sichtbaren zusammen. Wahrheit ist dann Gegebenheit ohne Bedenken. Um von einem Blickwinkel zu sprechen, das ist auch jetzt ein Kommentar zum Perspektivismus, nicht? Um von einem Blickwinkel sprechen zu können, brauche ich einen Gegenstand, den ich einsetzen kann in diesem Bild als ein Gegenstand, um den man herumgeht. Ja? Also es kann der Gegenstand nicht gebunden sein an den einzelnen Blickwinkel, solange ich vom Blickwinkel, es kann der Gegenstand nicht zusammenfallen mit dem Blickwinkel, solange ich vom Blickwinkel rede, weil Blickwinkel macht nur einen Sinn, wenn der Gegenstand diese mehreren Möglichkeiten enthält. Und das ist jetzt, das ist der Übergang, wo ich das nächste Mal zum Heidegger kommen werde.
Also es braucht einen Horizont, in den der Gegenstand eingekommen ist. Indem
er halt
sichtbar ist.
Es braucht einen Horizont, in dem er sichtbar ist, und dieser Horizont muss mehrere Möglichkeiten ergeben. Wenn dieser Horizont, also Horizont ist ja ist ein Horizont, wo ich mich verschieben kann. Also husserlianisch ist das sehr schön analysiert worden. In dem Moment, in dem kein Hinter dem Gegenstand gibt, indem ich mir nicht vorstellen kann, dass es ein Hinter des Gegenstandes gibt, fällt der Gegenstand weg, und ich habe keine Berechtigung mehr, von einem Blickwinkel zu reden. Das ist eigentlich alles dasselbe Thema. Ja? Aber um sozusagen die Kraft und das, also die Sprengkraft dieses Motivs nochmal sozusagen deutlich zu machen, sollte man sich jetzt das Folgende vorstellen. Heidegger wird ganz zu Recht in diesem Platons Lehre von der Wahrheit, kommt aufs Höhlengleichnis zu sprechen und darauf, dass die entscheidende Pointe des Höhlengleichnisses die Möglichkeit ist, den Blickwinkel zu wechseln. Nicht?
Ja? Zum Beispiel Heideggers Aufsatz Gott ist tot, wo er sich ausführlich mit Nietzsches Willen zur Macht beschäftigt.
Da hat er dasselbe. Also hier sitzen die im Höhlengleichnis und nur wenn sie den Blickwinkel ändern können, passiert was. Und die Pointe von Heidegger wird dann sein, dass die Wandlung des Blickwinkels etwas mit Erziehung, Bildungsprozess und mit Wahrheit zu tun hat. Das ist das, was da kommen wird. Das deute ich jetzt nur an. Der eine Punkt, auf den es mir jetzt noch ankommt, ist, dass ich selber, bin ich erst beim Hergehen, bin ich draufgekommen, ich bin voll auch reingefallen in diese Sprachzwänge. Was ich nämlich hier geschrieben habe, ist, keine Möglichkeit, den Blickwinkel zu verändern, würde heißen, Höhlenszenario erste Stufe. Ja? Das würde heißen, ich sitze hier und es befreit mich niemand. Ich kann da immer nur in diese Richtung schauen, ja, würde das heißen. Das habe ich geschrieben. Aber das ist genau sehr irreführend, komplett irreführend, weil da mache ich genau denselben Fehler, den ich jetzt die ganze Zeit angeklagt habe. Wenn es wenn ich wirklich sagen will, diese Leute können den Blickwinkel nicht ändern, dann darf ich das ganze Höhlengleichnis nicht formulieren. Ja? Das ganze Höhlengleichnis ist darauf aufgebaut, dass es möglich ist, den Blickwinkel zu ändern. Ja? Und das heißt, eine Wahrheitsfrage hineinzubringen, die über das hinausgeht, was dieser Blickwinkel da ist. Das ist nur die Wiederholung von dem noch einmal, dass wenn ich nur einen Blickwinkel haben kann, dann habe ich keinen Blickwinkel. Ja? Wenn ich sage Höhlengleichnis erste Stufe, dann impliziere ich schon alle weiteren Möglichkeiten. Und wenn ich es ernst meine, damit, dass ich mich nur auf die erste Stufe des Höhlengleichnisses begebe, dann muss ich das Höhlengleichnis wegwerfen. Ich kann nicht, kurz gesagt, es gibt keine erste Stufe des Höhlengleichnisses, Punkt. Das ist immer schon da drinnen. Und wenn ich das Höhlengleichnis verwerfen will, was ja möglich ist, ich kann sagen, das ist eine Story, die kaufe ich nicht. Aber was ich dann nicht sagen kann, ist, dass ich in Wirklichkeit das Höhlengleichnis verworfen habe und noch immer einen Blickwinkel habe. Also da muss ich mir andere Beschreibungsmöglichkeiten einfallen lassen. Ne? Dann ist es also wirklich, nicht? Ich meine, wenn man sagt Struggle for Life zum Beispiel, ist eine diskutierbare Alternative zum Aufstieg zur Wahrheit. Aber gut, lassen wir es dabei.